Guten Morgen, ihr Lieben. Zuallererst vielen Dank an Pastor Frank und der Gemeindeleitung, dass ich heute hier stehen darf, dass ich heute reden darf von dem, was Gott in Lesotho, in unseren Herzen und in der Welt tut. Zwei Sachen möchte ich ganz gerne aufnehmen, die der Frank gesagt hat. Erstmal, dass wir als Familie nach Hause gekommen sind hier, ist nicht ganz richtig. Unser Zuhause ist eigentlich Lesotho. Unser Lebensmittelpunkt ist Lesotho. Wir fühlen uns da am richtigen Platz. Was aber hier anders ist, und ich muss sagen, ich bin viel am Reisen und ich bin viel am Vorträge halten, am Reden. Was hier anders ist, das ist Heimat. Das ist die Gemeinde, wo ich groß geworden bin im Glauben, wo ich nicht nur zur Kirche gehen durfte, sondern auch mein Leben an Jesus anvertrauen durfte in dieser Gemeinde. Hierher kommen ist was anderes als in irgendeiner Halle, in irgendeiner anderen Gemeinde, in irgendeinem Land zu reden. So, von daher vielen Dank, dass ich hier sein darf. Die zweite Sache ist, Frank hat gesagt, es könnte heute ein bisschen länger dauern. Naja, ich meine, wer einen afrikanischen Prediger einlädt, es dauert ein bisschen länger. Für die, die mich nicht kennen, uns nicht kennen, vielleicht auch für die, die online sind, mein Name ist Stefan Schmidt. Ich bin aus dieser Gemeinde ausgesandt als Missionar, um in Afrika, spezifisch in Lesotho, zu tun, was Gott uns fragt zu tun oder uns sagt zu tun. Für die, die es nicht kennen, ich meine, ihr müsstet inzwischen alle Lesotho genau kennen, ist dieser kleine graue Fleck dort inmitten von Südafrika, wirklich super klein, halbe Größe von Bayern, 2 Millionen. Die Hälfte davon wohnt gar nicht zu Hause von den Einwohnern. Die Hälfte wohnt in Südafrika, arbeitet dort, eines der ärmsten Länder der Welt. Mehr als 65% der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Das ist nur ein kurzer Zusammenriss von Lesotho. Heute ist es meine derzeit Familie hier, meine zwei ältesten Töchter, die können leider nicht hier sein, die sind schon groß und erwachsen, Emilia und Theresa, meine Frau und meine Söhne, die ihr hier auch seht, die sind heute hier. Und wir arbeiten in Lesotho nicht alleine, wir haben ein Team, wir sind mit der Missionsorganisation OM, Operation Mobilisation, unterwegs. Und dort können wir im Team arbeiten. Hier seht ihr einige unserer Teammitglieder, einige von den Langzeit-, einige den Kurzzeit-Teammitglieder, auch einige temporäre Mitglieder in gelben Kleidern. Ich glaube, es ist heute das gleiche Kleid. Nein, Bärbel ist auch da, die war bei uns schon so oft zu Besuch gewesen, ist fast schon Teil unseres Teams. Mit den Leuten lieben wir es, zusammenzuarbeiten. Wir streiten uns, wir lieben uns, aber es ist das, was Gott möchte, dass wir zusammen tun. Das ist das, was uns zusammenhält. Und da möchte ich gleich auf den Fokus kommen. Unser Fokus, unser Ziel, unser Wunsch ist, so viel wie möglich Jüngerschaftsgruppen in Lesotho zu starten. Bei uns selber, in unserem eigenen Tun, mit unserer eigenen Gruppe, aber auch andere dazu anleiten, was ist Jüngerschaft, was ist Nachfolge? Und das mag vielleicht hier bei euch doch relativ banal klingen, in Lesotho ist es leider nicht so. Die meisten Pastoren, und ich werde später ein bisschen mehr darüber erzählen, haben kein Verständnis, was Jüngerschaft und was Nachfolge Jesus bedeutet. Da ist es auch nicht sonderlich unverständlich zu verstehen, dass viele Leute ihr Leben nicht an Jesus, sondern an die Kirche übergeben oder sogar an den Pastor. Die folgen der Kirche und dem Pastor nach, aber haben eigentlich keine Beziehung mit Jesus. Und darum geht es, Leuten in Lesotho zu zeigen, was bedeutet es, mit Jesus zu leben. Was generell oder was in den meisten Fällen ein starker Bruch mit der Kultur nach sich zieht. Ahnenverehrung, okkulte Praktiken, Rituale, all das muss ich hinter mir lassen, wenn ich Jesus nachfolgen will. Bedeutet aber auch oft, dass ich meine Familie, meine Freundschaft, meine Dorfgemeinschaft hinter mich lassen muss. Und da kann man das verstehen, dass oftmals Leute nicht nur einmal, sondern zweimal und dreimal ihr Leben an Jesus übergeben, weil sie immer wieder feststellen, ich möchte dem Jesus eigentlich nachfolgen, aber ich weiß eigentlich gar nicht wie. Und dann nächsten Sonntag gebe ich mal lieber mein Leben wieder an Jesus, um sicher zu sein, dass ich auch in den Himmel komme. Und das ist unser Anliegen, das ist unser Kernpunkt. Wir möchten ganz gerne Jüngerschaftstraining machen. Und da seht ihr drumherum, gibt es viele, viele Sachen, die wir tun. Und ich konnte nicht mal Platz gehabt, alle dort aufzulisten, von der Berufsausbildung über die Entwicklungshilfe. Wir haben Nahrungsmittelversorgung in der Pandemiezeit gehabt, Landwirtschaftstraining. Also wir tun in all den Bereichen Entwicklungshilfe oder Hilfe zur Selbsthilfe mit dem einen Ziel. Wir wollen mehr Jüngerschaftsgruppen sehen. Und in Matthäus 28 ist es, wo Jesus ganz klar sagt, mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden. Geht nur hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Macht Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Und das sind unsere Grundsätze, das sind unsere Grundlagen, die wir in dem Bereich anwenden möchten. Davon überzeugen und nicht zu zeigen, einmal durch unser eigenes Leben, durch unser eigenes Tun, durch unser eigenes Wesen, wer Jesus ist. Wir versuchen immer, den weisen Worten von einem Mönch zu folgen, Franz von Assisi, der gesagt hat, wo auch immer du hingehst, predige und wenn notwendig, benutze auch Worte. Und durch unser Leben zu predigen, das ist unser Ansatz. Und das tun wir zum Beispiel durch, wie gesagt, diese Nahrungsmittelhilfen. In der Pandemiezeit war das so, dass viele Einwohner in Lesotho von ihrer Versorgung abgeschnitten waren. Familie, Verwandte, Freundschaft in Südafrika, die eigentlich sonst Einnahmen haben durch ihre Tagesarbeit als Tageslöhner, konnten das Geld nicht mehr nach Lesotho schicken und haben damit keine Einnahmequellen gehabt. Dort haben wir angefangen, Essen zu verteilen, was eigentlich nie so auf unserem Schirm war, was wir eigentlich nie so richtig vorhatten. Aber jetzt sehen wir, dass das, was wir dort für anderthalb Jahre fast getan haben, wo wir jeden Monat 4 bis 5 Tonnen Lebensmittel verteilt haben, dass das die Türen jetzt öffnet, dass wir offene Türen in Dörfern haben, dass die Dorfältesten sagen, na klar könnt ihr kommen, wir kennen euch doch. Dass die Dorfbewohner sagen, ja, wir haben schon von euch gehört, wir haben schon gehört, was ihr macht. Und diesen Effekt jetzt zu sehen, ist so genial und schön zu wissen, dass Gott einfach einen großen Plan hat. Und wenn wir einfach nur folgen und einfach nur ihm nachgehen, wird es gut. Ein Teil ist eine Berufsausbildung, zu einem halt zur Selbsthilfe, dass Leute selber eine Einnahmequelle haben. Aber eigentlich der Grundgedanke dieser Berufsausbildung, was in diesem neuen Center, was wir jetzt gerade planen und wo die Planungen sind abgeschlossen, wir haben das Grundstück gekauft, jetzt sind wir im Genehmigungsverfahren. Dort möchten wir eigentlich den zukünftigen Missionaren, die wir aus Lesotho besonders in die nordafrikanischen Länder verschicken möchten, dass sie eine Lebensgrundlage, eine Einnahmequelle haben, dass sie lernen können, wie sie durch Holzarbeiten oder durch Nähen und Kleider herstellen, sich selber versorgen können und dann ausgehen können und das tun, was wir in Lesotho machen, nämlich den Leuten zu zeigen, wie sie mit Jesus leben können. Und da sind wir gerade in diesem Prozess, das Genehmigungsverfahren zu haben. OM, wie gesagt, ist eine der größten Missionsorganisationen der Welt. Wir arbeiten in 118 verschiedenen Ländern mit über 6000 hauptamtlichen Mitarbeitern. Und da ist auch viel Bürokratie und da dauert manche Sachen ein bisschen länger. Das liegt nicht nur an Afrika, sondern an großen Organisationen. Wie ich aber gesagt habe, unser Fokus ist eine Jüngerschaftsgruppe in einem jeden Dorf von Lesotho. Und ich habe mal versucht herauszufinden, wie viele Dörfer es eigentlich gibt. Selbst das Statistische Amt wusste nicht ganz genau, wie viele sind. Es sind so 150 bis 200.000 Dörfer über ganz Lesotho verteilt. Das ist also schon eine ganz schöne Aufgabe, die wir uns aufgehalst haben. Und wir haben angefangen, also in wirklich kleinen Dörfern, nahe bei uns, aber auch schon relativ weit entfernt, in Remote Places, in entfernteren Plätzen, abgelegenen Plätzen, abgelegenen Dorf, Bergdörfern, kleine Gruppen zu starten. Und es ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Zuerst die Leute, die wir die Leiter dieser Gruppe nennen, in der Jüngerschaft zu lehren, sie dann anleiten, wie sie eine Gruppe um sich versammeln können und einen Hauskreis, eine Jüngerschaftsgruppe zu starten. Und da haben wir 4 verschiedene Bereiche in einer Jüngerschaftstraining. Der eine ist halt mit den normalen, mit den Erwachsenen, dann im Bereich Kinder. Und da reden wir nicht nur über Kinder beschäftigen, sie ruhig halten oder entertainen, sondern wirklich, was bedeutet es im Leben eines Kindes, Jesu nachzufolgen? Und die Kinder lernen Bibelverse, sie lernen die biblischen Geschichten und sie nehmen sich etwas vor, was sie in der kommenden Woche aus dem, was sie gelernt haben, anwenden möchten. Und dann nächste Woche dürfen sie berichten, wie es gelaufen ist. Und so ermutigen die Kinder sich gegenseitig. So wissen sie, wer auch Jesus nachfolgt, wenn sie sich gegenseitig in der Schule treffen und können Jesus nachfolgen und müssen nicht erst das, was die Erwachsenen sich abgewöhnen müssen, brauchen sie sich gar nicht erst anzugewöhnen, weil sie müssen gar nicht das, was die Erwachsenen sozusagen anlernen, also was sie sozusagen verlernen müssen. Die Kinder können das gleich dann von den Wurzeln her richtig lernen. Und eine weitere Gruppe ist für die Jugend, dort durch Sport oder Musik in verschiedenen Bereichen, durch Kunst, versuchen Jugendliche ebenfalls in Jüngerschaftsgruppen zusammenzukriegen. Und die 4. Gruppe, davon habt ihr gehört, sind die Pastoren. Vor einiger Zeit hatten wir euch mal ein Video geschickt und einen Aufruf gehabt, dass wir gerne um die 500 Pastoren ausbilden möchten und erklären möchten, was bedeutet es, Jüngerschaftstraining zu machen. Und ihr wart gigantisch. Ich meine, ihr seid gigantisch, ihr seid toll. Aber ihr habt uns in einer Art und Weise finanziell, aber auch im Gebet unterstützt, dass das ein Riesenerfolg geworden ist. Ihr wart von allen, die wir angefragt haben weltweit, ihr wart die Hauptsponsoren. Ihr habt wirklich viel zusammengelegt. Einen herzlichen Dank dafür. Aber wir haben auch gesehen, dass euer Gebet dabei war, dass ihr im Herzen dabei wart. Aufgrund von kirchenpolitischen Gegebenheiten sind nicht ganz 500 Pastoren gekommen. Da gibt es mal so zwischen den einen die Nominationen und den anderen. Ja, wenn die kommen, dann können wir ja nicht kommen. Aber wir hatten die Möglichkeit, wirklich über 200 Pastoren nahezulegen und ihnen zu zeigen, was es bedeutet, zu einem Jesus nachzufolgen. Und jetzt werdet ihr sagen, naja, erwartet man ja eigentlich vom Pastoren, aber nein, viele von denen haben ihr Leben an Jesus übergeben. Und zweitens haben sie erkannt, Jüngerschaft ist wichtig. Nachfolge Jesus zu lernen ist wichtig. Und diese Erkenntnis ist bei vielen jetzt ganz, ganz heiß in Erinnerung oder heiß im Gedächtnis und sie möchten das gerne anwenden. Aber die Herausforderung ist wie? Viele fragen, gut, jetzt habe ich diese Bücher, muss ich jetzt einen Lehrer anstellen, damit der das uns lehrt oder wie mache ich das? Wen darf ich einladen? Wer kann dabei sein? Und viele Fragen, die wirklich für uns selbstverständlich sind. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, wenn nicht alle von euch in einem Hauskreis oder in einer Zellgruppe sind und ihr wisst, wie sowas läuft. Aber dort ist das gänzlich unbekannt. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir erkannt haben, dieses eine Dreitagestraining, das war super wichtig. Das war, um das Feuer anzufachen. Das war dazu da, um das Bedürfnis zu erwecken, dass Leute verstehen, Jüngerschaft zu trainieren und Nachfolge ist sowas von wichtig. Jetzt sind wir dabei, zu helfen, wie mache ich das ganz praktisch? Und das allererste Training, was wir jetzt in diesen 10 Provinzen von ganz Lesotho anfangen, wir reisen in jede Provinz und sammeln dort die Pastoren aus dieser Provinz, die bei dem ersten großen Training dabei waren, bei der Konferenz dabei waren und zeigen ihnen, wie macht man das erste Treffen. Sitzen wir so wie hier in der Kirche in der Reihe oder wir empfehlen, macht doch besser einen Kreis. Das ist besser eine vertrauensbildende Maßnahme. Ihr guckt euch gegenseitig an, alle seid ihr gleich, es ist nicht einer, der steht vorne. Muss ich jetzt ein bestimmtes Ritual einhalten? Können wir was singen? Dürfen wir nicht singen? all diese Fragen, die ihr wahrscheinlich sagt, naja, ich war ja schon tausendmal dabei, ist da alles Neuland. Und es ist so schön zu sehen, wie die Pastoren das aufnehmen und auch anwenden. Und das ist jetzt so seit Ende Februar einfach eine neue Zeit ist angebrochen. Wir sind nicht mehr nur in unserem kleinen Tal relativ begrenzt, klar ab in den Bergen und relativ viel unterwegs, aber jetzt ist unsere Arbeit auf ganz Lesotho ausgedehnt. Und jetzt sind wir diesem Ziel schon ein Stück näher, in jedem Dorf von Lesotho eine Jüngerschaftsgruppe zu sehen. Weil jetzt lehnt es nicht mehr nur noch an uns. Jetzt sind wir dabei, andere zu befähigen, genau das auszuführen. Und das ist, wo wir unser Fokus im Moment drauf legen. Aber, nicht aber, sondern und. Das Ganze geht nur wegen Gebet. Und das ist das, was mir heute so wichtig auf dem Herzen liegt. Ja, wir alle beten. Ja, wir alle wissen, wir können mit Gott reden. Was in Lesotho für viele, die diese Jüngerschaftsgruppen besuchen, eine neue Sache ist. In den ersten 3-4 Einheiten lernen wir, dass wir mit Gott reden können, dass wir auf Gott hören können. Und viele sagen, wow, hätte ich nur gewusst, dass ich nicht meinen Priester, meinen Pastor, meinen Propheten bezahlen muss, dass er zu Gott für mich redet. Ich kann mit Gott reden und das ist so eine schöne Erfahrung, die Leute machen. Und für mich ist es einerseits schön, auf der anderen Seite ist es super traurig, dass Leute Jesus nachfolgen wollen, aber nicht wissen, wie. Und Leute sterben in Lesotho, die nicht in den Himmel kommen, weil keiner ihnen gesagt hat, wie sie Jesus nachfolgen können. Und das ist eine schwere Last auf meinem Herzen. Das ist ein Anliegen für mich, dass mehr und mehr und mehr hören müssen, Jesus ist für mich gestorben. Jesus hat für meine Sünden bezahlt. Ich kann ein Leben mit Jesus leben. Und wie dieses Leben aussieht, ist sicherlich ganz unterschiedlich bei jedem. Aber jeder kann mit Jesus leben, für ihn leben. Und das ist das, wo wir das Gebet brauchen. Und ich kann sagen, in den letzten 11 Jahren, die wir jetzt nur unterwegs sind, ohne Gebet gibt es keinen Fortschritt in der Arbeit, in der Ministry, in Lesotho. Im Gegenteil, ohne Gebet, auch das haben wir erlebt, gibt es mehr Angriffe. Im Geistlichen, aber auch ganz im Physikalischen, in der erlebbaren Welt. Von Krankheiten, von Depressionen, von unterschiedlichste Sachen, die passieren können, kleine Sachen, ob das jetzt nur Blitzeinschläge sind, ob das irgendwelche Bienenvölker sind, die angreifen, von Sachen, wo wir sagen, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber der Teufel hat klar erkannt, dass wenn Leute lernen, wie man mit Jesus lebt, dass er an Grund und Boden verliert. Und von daher möchte ich heute ganz gerne noch mal kurz durchgehen, was ist das grundlegende Gebet? Was ist da so wichtig dran? Und wie kann oder wie soll ich effektiv beten? Unsere Zeit ist begrenzt. Wir wissen, dass wir viele Sachen haben. Das Programm ist voll, das Programm im privaten Bereich, das Programm in der Kirche, Arbeit. Wie kann ich beten, dass es wirklich etwas in der Welt bewegt? Und Jesus sagt mehrfach in der Bibel nicht, und falls ihr mal betet oder solltet ihr mal beten, sondern er sagt, und wenn ihr betet. Jesus geht davon aus, dass wir beten. Jesus fragt seine Jünger, betet mit mir, schlaft nicht. Und genauso fragt Jesus auch uns, betet mit mir, schlaft nicht. Wir wissen also ganz genau, was Jesus eigentlich von uns erwartet. Und deswegen habe ich erlebt, Gebet als Segen und Segen durch Gebet. Es gibt das persönliche Gebet, wo ich Gott, Jesus, dem Heiligen Geist nahe kommen kann, wo ich meine Kraft draus ziehe, wo ich selber als Berliner würde ich sagen, mich auskotzen kann, wo ich einfach meine Beziehung zu Jesus stärken kann, wo ich mehr lernen kann, wo ich sein kann, wo ich auch mal schwach sein kann, wo ich einfach eine Beziehung zu einem unheimlich guten Freund, aber auch zu meinem Herrn und Heiland, zu meinem Retter, zu meinem Gott haben kann. Und ich denke, das ist für jeden sehr unterschiedlich. Und es ist die Grundlage dessen, was wir tun. Für die Arbeit, die wir tun, ist es wichtig zu wissen, wessen Kind bin ich? Wer ist mein Versorger? Wer kümmert sich darum, dass ich Mut habe? Wer ist dafür da, dass ich Lebenswillen habe? Wer ist dafür da, dass ich mit Brot und Wasser versorgt werde, aber auch mit Gesundheit, mit Freunden, mit Unterstützung? Ich glaube, letztes Mal habe ich schon berichtet über Weckung und das ist mir so auf dem Herzen und ich glaube, wir stehen vor einer Zeit von neuen Erweckungsbewegungen. Ich glaube, das kommt sehr, sehr bald. Azusa Street ist eine Straße in Kalifornien. Witzig, dieses Gebäude, was ihr seht, ist ursprünglich mal als Kapelle für eine methodistische Gemeinde gebaut worden. Dann wurde sie als Lager für Zement und Bauholz und sowas benutzt, bis dann der Bruder Seymour, den ihr hier auf der Seite seht, sie angemietet hat. Ich sage Bruder Seymour, William Seymour, er war gar nicht mal Pastor, er war der Sohn von schwarz-amerikanischen Sklaven, auf einem Auge blind. Aber was ihm auf dem Herzen war, war Gebet. Gebet war wichtig für ihn. Er hat angefangen, eine kleine Gruppe zu sammeln und zu beten in seinem Haus. Noch gar nicht da in der Azusa Street, in einem kleinen Haus in Kalifornien. Diese Gruppe ist gewachsen und am Anfang haben sie auch die Ausschüttung des Heiligen Geistes erlebt. Leute sind vom Heiligen Geist erfüllt worden, haben auf einmal in allen Sprachen geredet und gebetet. Viel Aufregung und viel Enthusiasmus und lebendig. Und dann ist es wieder so ein bisschen abgeflacht. Dann ein weiterer Monat beten, ein weiterer Monat beten. Leute sind weggegangen, da passiert ja nichts mehr. Aber William hat gesagt, nein, wir müssen beten. Wir müssen beständig im Gebet sein. Zum Schluss war es so, dass nur noch 4 Leute übrig waren. William, Seymour, seine Frau und ein anderes Ehepaar. Und sie haben beständig gebetet. Und für die, die so ein bisschen über Azusa Street wissen, dieses Gebäude ist zum Schreckensbild der Feuerwehr in Los Angeles geworden, weil sie sind so oft dorthin gerufen worden. Viele Menschen haben gesagt, in diesem Gebäude brennt es. Sie haben Flammen auf dem Gebäude gesehen. Aber das Gebäude ist nie abgebrannt. Es waren die Flammen des Heiligen Geistes, die Menschen gesehen haben als Erscheinung, dass der Heilige Geist in diesem Gebäude war. Viele tausend Menschen berichten von einem dicken Nebel in dem Gebäude, wo Leute Gottes Gegenwart wirklich berühren, anfassen, sehen konnten. Und es gibt viele Geschichten, wo ich jetzt heute nicht die Zeit für habe. Lest mal ein bisschen was über die Azusa Street Erweckung. Es ist super genial und super ermutigend. Die mussten 3 Leute anstellen, die nach den Veranstaltungen die Rollstühle, die Krücken, die Tragen, die Verbände weggebracht haben, weil die da alle rumlagen. Die Leute sind geheilt worden zu den Tausenden. Es ist super genial. Aber es hat mit Gebet angefangen. Es hat nicht mit einem Gebetskreis angefangen. Es hat nicht mit einer Woche, mit einem Monat. Es hat lange gedauert. Und das ist das, wo wir uns bewusst sein müssen. Gebet, Fürbitte ist etwas Beständiges. Ist etwas, was ich machen sollte, auch wenn ich mich gerade nicht danach fühle. Auch wenn ich gerade so sage, ich habe meine eigenen Probleme, ich habe hier zu kämpfen, ich habe da zu kämpfen, auf Arbeit ist alles nicht so einfach und ja, Wetter ist ja auch ganz schön heiß. Der Wille zum Gebet begründet sich nicht auf unseren Gefühlen. Der Wille und die Verantwortung für Gebet begründet sich auf der Notwendigkeit, Gott zu bitten. Ihr kennt alle die Geschichte, wo die Witwe kommt und den Richter immer wieder nervt und ihr Recht einfordert. Und irgendwann ist er so, ja, ich gebe dir dein Recht. Und diese Geschichte ist nicht ohne Grund in der Bibel. Es ist nicht nur eine von vielen Story, um so ein schön dickes Buch zusammenzukriegen, sondern sie soll uns was sagen. Wir müssen am Rockzipfel Gottes zupfeln. Wir müssen daran ziehen, wir müssen immer wieder zu ihm kommen. Und in Afrika kennen wir viel Gebet, auch besonders lautes Gebet. Manche denken, umso lauter, umso besser kann Gott hören. Da bin ich nicht so ganz von überzeugt. Aber wir haben auch die All-Night-Prayer. Das heißt, die ganze Nacht wird durchgebetet. Wir fangen abends um 6 Uhr an und bis morgens, oder um 8 Uhr manchmal, und dann bis morgens um 6 Uhr. 10 Stunden Gebet. Und wir fangen gut an, natürlich mit Singen und Tanzen. Und dann das erste Gebet, die erste Stunde, voll erfüllt. Wow, klasse, super. Dann wieder ein bisschen Gesang und dann die zweite Stunde. Und dann, warte mal, das habe ich ja schon gebetet. Was kann ich noch beten? Der Bruder, für den kann ich noch beten. Aber irgendwann dann so morgens um 3, 4 Uhr, was soll ich jetzt noch beten? Ich habe eigentlich schon, na gut, ich könnte für meine Mama noch mal beten. Und das auf jeden Fall, Gott, ich habe dir jetzt schon dreimal gesagt, aber das brauchen wir unbedingt. Und ich habe eine schöne Anleitung gefunden für gutes Gebet. Und das Schöne dabei ist, warum ich sie schön nenne, ist, sie kommt direkt von Jesus. Und das Schöne dabei ist, ihr alle kennt sie. Es ist nichts Neues. Es ist nichts, wo ich euch jetzt, schreibt mal bitte mit, ihr kennt das Vaterunser. Ich will gar nicht in die historischen Grundsätze gehen, da wäre Frank definitiv der Bessere, der darüber reden könnte. Da geht es darum, dass zu der Zeit die Rabbis, ja, Rabbis heißen, ne? Die Rabbis sozusagen ein Inhaltsverzeichnis für Gebet gegeben haben. Ich habe jetzt leider vergessen, mir ein Buch hier mitzubringen, aber ihr alle wisst, was ein Buch ist, und ihr alle wisst, dass die meisten Bücher ein Inhaltsverzeichnis haben. Da steht also Titel, Überschriften mit der jeweiligen Seitenzahl dran. Jetzt könnte ich natürlich hingehen, dieses Buch nehmen, das Inhaltsverzeichnis mir durchlesen, wow, klasse Buch, super, habe ich gelesen und stelle es zurück ins Regal. Aber eigentlich weiß ich nur, worüber das Buch sprechen möchte, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was drin steht. Und genauso, denke ich auch, müssen wir das Vaterunser sehen. Das Vaterunser ist ein sogenanntes Inhaltsgebet. Es fängt an, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist Lobpreis, das ist Gott loben, ihn anbeten. Das ist für mich eigentlich immer die schönste Zeit. Das ist, wo ich mich zu ihm hinbewegen kann, wo ich ihm sagen kann, was ich für ihn empfinde, wo ich manchmal Worte benutzen kann, wo ich sage, wow, wo kamen die jetzt her? Das ist echt schön und das ist Gott. Und das ist die Zeit, wo wir Lobpreis benutzen, wo wir singen können, Lobpreis im Herzen haben. Das ist die Zeit, die ich auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen kann, in meinem Kopf Gott loben und preisen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Und ihr seht, ich habe eine andere Übersetzung aus der Hoffnung für alle genommen und ich erkläre auch gleich noch, warum das so ist. Aber jetzt lasst uns erstmal eins weitergehen. Dein Reich komme. Es geht um Gottes Königsreich. Das ist, warum wir hier sind. Wir sind auf dieser Welt, um Gottes Königreich zu bauen. Wir sind hier, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um für ihn da zu sein. Gott hat uns zur Gemeinschaft mit ihm geschaffen. Und da bete ich, Herr, ich möchte an deinem Reich bauen. Herr, ich möchte in deinem Reich leben. Herr, ich möchte dein Reich wachsen sehen. In dem Bereich, in meinem Herzen, auf meiner Arbeit, in Lesotho. Dein Reich komme. Es geht um Gottes Königreich. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Das ist für mich manchmal so ein bisschen der schwierigste Part. Es geht um Gottes Willen. Es geht um seine Weisung. Es geht um das, was er geplant hat. Nicht, was Stefan als Leiter von OM in Lesotho als tolle Vision hat und denkt, Mann, das könnten wir machen. Das kommt sicherlich auch bei den Spendern gut an. Und das muss doch den Basotho richtig helfen. Nee, es geht um seinen Wille. Und der ist manchmal doch sehr unterschiedlich zu unserer Auffassung. Sein Wille und sein Verständnis für Weisung ist anders, als wir die Welt sehen möchten, als die Gesellschaft uns sagt, es eigentlich sein sollte. Und in dem Bereich können wir wirklich beten, darum bitten, dass der Wille, der bereits im Himmel geschieht, auch auf dieser Welt passiert. Und diese Welt ist groß. Ich fange also in meinem Bereich an. Ich fange da an, wo ich lebe, wo ich tätig bin, wo ich einen Einfluss habe, wo ich etwas tun kann. Dein Wille geschehe. Und es geht auch um unsere täglichen Bedürfnisse. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir reden hier nicht nur über Brot im Sinne von Weizenmehl und Eier, glaube ich, sind da drin. Und was auch immer, Wasser und Salz. Tägliche Bedürfnisse sind Gesundheit. Das ist Freundschaften. Das ist Versorgung mit Essen, eine sichere Unterkunft. Selbst in Deutschland, in Berlin, weiß ich, dass viele keine eigene Wohnung haben. Es gibt so viele obdachlose Menschen in Berlin, die nicht ihr tägliches Bedürfnis gedeckt kriegen. Das heißt, ich bete für mich, aber nicht nur für mich selbstsüchtig, sondern für mich, damit ich auch geben kann, damit ich Segen empfangen kann, damit ich Segen geben kann. Unsere täglichen Bedürfnisse. Und vergib uns unsere Schuld, so auch wir vergeben unseren Schuldigern. Heieiei. Das ist der Schwierige. Eigentlich sind da eine ganze Menge schwierige Sachen drin. Und Jesus ist ganz klar. Uns wird vergeben, wenn auch wir vergeben. Da muss ich anfangen. Zu einem muss ich meinem Vater um Vergebung bitten. Und das ist eigentlich, wo ich meistens meine Gebete anfange. Ich gehe auf die Knie, meistens innerlich, manchmal auch ganz, ganz vom körperlich und bitte um Vergebung für die Schuld, die ich auf mich geladen habe. Bewusst oder auch unbewusst. Manche Sachen habe ich auch getan, wo ich nicht mal weiß, dass ich jemanden verletzt habe, dass ich etwas getan habe, was meinem Gott, meinem Vater missfällt. Und dann muss ich zu dem Punkt kommen, wo ich sage, ich vergib auch dem oder derjenigen. Auch wenn es mein Gefühl, mein Herz überhaupt nicht danach ist, wenn ich sage, eigentlich bin ich im Recht. Er ist schuld. Er hat angefangen. Er hat das gesagt. Und nach unseren Maßstäben habe ich sicherlich das Recht zu sagen, da habe ich noch mal ein bisschen Schmoll auf ihm. Ne? Aber es geht um Vergebung, dass auch mir vergeben wird. Und hier können wir wirklich so ein bisschen egoistisch auch denken. Ich möchte, dass mir vergeben wird. Ich möchte eines Tages vor meinem Gott stehen und wissen, dass vor allem meine Schuld bezahlt ist, dass ich nichts dafür geben muss mehr, sondern dass Jesus bereits am Kreuz bezahlt hat, weil ich auch anderen vergeben konnte. Und hier ist der Grund, warum ich jetzt die Hoffnung für alle verwendet habe. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Ich glaube nicht, dass Gott uns zu Bösen verleiten kann, aber ich brauche oft seine Führung, seine Leitung, um nicht da hinein zu geraten, Böses zu haben. Und manchmal ist es so einfach für den Feind, meine Gedanken zu übernehmen, für den Teufel, mich zu etwas zu verführen, wo ich mir hinter sage, ey, was habe ich mir da schon wieder angetan? Warum habe ich denn das gedacht? Warum habe ich das womöglich gesagt? Und Worte sind eine dieser Sachen, die ich nicht zurücknehmen kann. Ein ausgesprochenes Wort ist ausgesprochen. Vorbei. Und die Bibel spricht viel über die, die schweigen können und die langsamer in Reden sind. Da bitte ich einfach, dass Gott mir beisteht, dass der Heilige Geist mir Eingebungen gibt. Stefan, jetzt mal still sein. Jetzt mal besser nichts sagen, auch wenn du noch einen flotten Spruch hast. Und ja, viele wissen, dass ich gerne mal einen flotten Spruch auf den Lippen habe. Und das ist mir schon oft zum Verhängnis geworden. Und da lasse ich mich doch ganz gerne im geistlichen Kampf davon leiten, nichts Böses zu tun, sondern dass ich davon befreit werde. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt auf dem Bild. So sieht ein Grab in Lesotho aus. Oben in den Bergen in einem Dorf, das nennt sich Sebatoholong. Eigentlich übersetzt, wenn man sie direkt übersetzt, würde man sagen, der verwüstete Platz, das verwüstete Dorf. Das ist der Name von dem Dorf. Dieses Grab wurde am 17. Dezember letzten Jahres geschlossen. Ich war dabei und habe geholfen, dort das Sand aufzuhäufen und dann die Grasnarben draufzupacken, damit es wieder zuwächst, und auch Steine draufgelegt, damit die Tiere das nicht ausgraben können. Versteht mich nicht falsch, aber das war ein freudiger Moment für mich. Das war etwas, wo ich Freude in meinem Herzen hatte, weil dieses Grab hat ein Riesenzeugnis von Jesus gegeben. Angefangen hat alles Mitte August desselben Jahres, wo nach einigen Gebet wir als OM-Team gesagt haben, wir möchten gern in dieses bestimmte Dorf, das einmal eine Autofahrt entfernt ist, wo wir dann aber, wenn wir den Geländewagen stehen lassen müssen, wenn wir den Fluss nicht überqueren können, nochmal 45 Minuten den Berg hochlaufen. In diesem einen Dorf wollten wir ganz gerne Jüngerschaftsgruppen starten. Aber es hat nie geklappt. Immer haben wir irgendeinen Angriff, irgendetwas kam dazwischen, wo es nicht möglich war dort eine Jüngerschaftsgruppe zu starten. Und wir haben gebetet und gebetet. Und irgendwann haben wir gesagt, wir möchten ganz gerne mal einen Gebetsspaziergang in diesem Dorf machen. Wir also alle in den Geländewagen, sind so nah wie möglich rangefahren zu dem Fluss, mussten dann da rüber warten und sind dann da hochgelaufen. Um die Geschichte kurz zu machen, und die volle Geschichte wird übrigens im nächsten Monat in der OM-Zeitschrift erscheinen, auch auf Deutsch. OM hat mich gebeten, das aufzuschreiben. Die haben es dann nochmal schöner umgeschrieben. Die volle Geschichte über Mema Tobello und wie sie zu Jesus gefunden hat. OM Global ist die Zeitschrift, die ihr kostenlos abonnieren könnt, digital oder als Druck. Da könnt ihr mich gerne hinterher nochmal ansprechen. Dort ist die volle Geschichte, die kann ich leider heute nicht erzählen, weil es zu lange dauern würde. Die Kurzfassung ist, wir sind in dieses Dorf gegangen, um zu beten. Und Christiane und eine andere Frau, die hatten einen gewissen Eindruck gehabt von einem roten Tuch. Und wir sind rumgelaufen, haben gebetet, und als in der Basuto-Kultur muss es auch so sein, dass man eigentlich dann immer noch mal zum Dorfältesten, zu dem Chief geht und sagt, warum wir hier sind. Wir können nicht einfach nur rumlaufen, so geheimniskrämerisch tun, und dann hat sich die Sache erledigt. Sondern wir mussten zu dem Chief gehen. Da das noch mal weiter höher war, haben die Frauen gesagt, sie möchten sich ganz gerne unten ein bisschen hinsetzen an einer Quelle, und wir Männer sind weiter nach oben gegangen. Dort haben wir den Chief getroffen, und einer unserer Mitarbeiter hat aus welchem Grund auch immer gefragt, wie geht es der Mutter vom Chief? Und sie sagt, es geht gar nicht gut. Das war die Mema Tobello. 98 Jahre alt war sie, und sie hat einen Riesentumor gehabt. Ein Riesentumor, der war so groß wie ein Rugbyball, also wirklich unübertrieben so groß. Sie musste sich ein Tuch umbinden, weil das sie so runtergezogen hat. Und sie war nicht nur die Mutter vom Chief, sie war die Oberaufseherin von allen Sanguma. Sanguma, das sind die Hexenmeister. Sie war für den kompletten nördlichen Bereich von Lesotho zuständig. Sie war diejenige, die neue Hexen und Hexenmeister eingeführt hat, die die Oberaufsicht hatte. Sie hat Fähigkeiten in der geistlichen Welt gehabt, von denen ich mir haben nichts träumen lassen vorher. Aber wir haben sie gesehen. Und im Gespräch sind wir dazu gekommen, ob sie geheilt werden möchte. Und sie hat gesagt, ja, ich möchte geheilt werden. Ich habe gesagt, es gibt jemanden, der dich heilen kann. Und ein etwas längerer Prozess, aber sie hat dann ihr Leben an Jesus übergeben. Diejenige, die seit fast 100 Jahren dem Teufel gedient hat, die wirklich dafür für viel Unrecht und für viel okkultes Geschehen in der Gegend dort zuständig war. Sie gibt ihr Leben an Jesus. Und wir mussten sie dann auch fragen, bestimmte Sachen dazu tun, zum Beispiel diese Perlen, die in den Haaren eingeflochten sind, die musst du bitte abschneiden, als Zeichen, dass du wirklich diesen Schritt gehen möchtest. Und die ganzen Gegenstände und die Bücher, die du verwendest, das musst du alles verbrennen, um wirklich als sichtbares Zeichen dich von dem zu distanzieren. Eine Woche später sind wir wiedergekommen und sie hat alles getan gehabt. Ich war überrascht. Sie hat die Haare abgeschnitten, ihr Sohn hat ihr dabei geholfen. Sie hat all diese Utensilien verbrannt gehabt. Und ich habe gesagt, wow, die Frau will wirklich Jesus nachfolgen. Gigantisch. Und wir sind jede Woche zu ihr gekommen, sind mit ihr durchgegangen, was bedeutet es, Jesus nachzuleben. Am Ende haben wir auch gefragt, wir haben so viel gebetet, du bist nicht geheilt worden. Was denkst du da? Und sie meinte, Date Murudi, also sie nennt mich Pastor, mach dir keine Sorgen. Jesus hat mir Frieden in meinem Herzen gegeben. Jesus hat mir erlaubt, dass ich endlich nachts wieder schlafen kann. Jesus hat mich im Inneren geheilt. Da ist mein Körper nichts mehr wert. Das ist mir völlig egal. Ich werde niemals meinen Jesus verlassen. Und das hat mir so viel Freude und so viel Mut gegeben. Und als sie dann gestorben ist, einige Zeit später, habe ich so viel Freude im Herzen gehabt, weil ich wusste, nachdem sie 98 Jahre dem Teufel gedient hat, hat sie die richtige Entscheidung getroffen und ist jetzt mit unserem Herrn und Meister im Himmel. Und sie hat so ein Zeugnis in diesem Dorf hinterlassen. Einige Geschichten sind da noch passiert, aber sie hat so ein Zeugnis hinterlassen, dass wir jetzt dort 3 Hauskreise haben. Leute haben sich von dem, was sie getan hat und wie sie ihr Leben verändert hat, was sie erlebt hat, sich so überzeugen lassen, dass sie auch Jesus nachfolgen möchten. Und das Ganze durch Gebet, das Ganze, weil wir gebetet haben, das Ganze, weil ihr gebetet haben. Menschen finden zu Jesus, finden Erlösung und kommen in den Himmel, weil wir beten. Und so mein Appell, meine Bitte an euch, betet, betet mehr. Wenn euch das hilft mit dem Vater Unser, nutzt das als eine Möglichkeit, euer Gebet zu strukturieren, zu intensivieren. Betet für eure Nachbarn, betet für eure Arbeitskollegen, betet für diese Gemeinde, betet für euren Pastor, für den Leitungskreis. Betet, betet, betet. Betet für uns in Lesotho, bitte auch. Es ist mir so auf dem Herzen. Bitte betet. Und damit möchte ich schließen und ich möchte euch danken, von Herzen danken. Carola ist ein geniales Beispiel. Sie ist immer wieder hinterher, immer wieder ruft sie auf, wir müssen für Lesotho beten. Lasst uns zusammenkommen, lasst uns gemeinsam treffen, online, persönlich. Kommt zusammen, betet. Danke Carola, das ist wichtig für uns, das ist gut für uns. Folgt diesem Beispiel, betet. Sucht euch einen aus, für den ihr regelmäßig betet. Ob das jetzt nur der Pastor, auf einen, jemand aus dem Leitungskreis ist, euer Nachbar, euer Freund, euer Ehepartner. Betet. Möge der Herr euch segnen.